Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott, unserem Vater und dem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich war auf der Beisetzung einer alten Jugendfreundin aus dem Sauerland. Aber das geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Was für eine außergewöhnliche Beisetzung das war, wie ich es eigentlich so noch nie erlebt hatte. Zunächst weit über 1000, man höre, über 1000 Trauergäste füllten Kirche, Nebenräume und Vorplatz und alles. Die Trauerfeier dauerte über 1,5 Stunden, bereichert durch Live-Songs von Judy Bailey, der Gospelsängerin. Außergewöhnlich auch, dass jeder Trauergast zum Schluss der Feier eine Spruchkarte und ein Stückchen Traubenzucker erhielt. Und diese Karte, die liegt bis heute auf meinem Schreibtisch. Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Das ist ein Satz. Auf der Rückseite der Karte ein fortführender Gedanke, dessen Autor oder deren Autor ich nicht kenne. Seit Ostern haben die Mächte der Vernichtung und der Verzweiflung nicht mehr das letzte Wort, nicht über die Welt, nicht über unser Leben. Was für eine Aussage aus Anlass einer Beisetzung. Ich glaube, schärfer kann man das kaum in Worte fassen, was Ostern für uns ist. Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Dabei in unseren Tagen sind ja unsere Sinne mit so viel anderem beschäftigt. Ostereier sind längst gegessen oder hat noch jemand welche zu Hause liegen? Außerdem vielleicht ein Schokoladenei, aber die Hühnereier sind bestimmt gegessen. Die Gedanken richten sich auf das, was vor uns liegt, das Nächste, was bevorsteht. Und nur ganz kurz am Rande berichteten die Medien ja über die Osterpredigten, aber dann beherrschte dieser unsägliche Anschlag auf das Auto der humanitären Helfer im Gaza die Nachrichten und die internationalen Beziehungen bis heute. Wie ja überhaupt kein Tag vergeht, an dem uns nicht das geballte Elend und der Unfrieden in der Welt quasi in die Haustür geliefert werden. Ganz klar also, was uns um und umtreibt in diesen Tagen und nur wer den Kopf in den Sand stecken würde, könnte sich dem entziehen. Aber wie kann man so leben? Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Dieser Satz von Dietrich Bonhoeffer zeigt in eine ganz andere Blickrichtung. Gerade heute, gerade auf dem Hintergrund dessen, was uns allen so begegnet. Die Blickrichtung nämlich auf den, der der Sieger ist. Und auch wenn Ostern in den aktuellen Zeitläufen ja schon wieder untergegangen ist, wir brauchen diese Blickrichtung. Diese Blickrichtung auf den Sieger Jesus. Und darum ist in dieser nachösterlichen Zeit die Aufmerksamkeit einer besonderen Eigenschaft von Jesus gewidmet, die wir gerade eben schon angedeutet bekommen haben, nämlich der Eigenschaft, dass er der gute Hirte ist. Und ich lese dazu eine Vorschau auf den guten Hirten Jesus aus dem Alten Testament, aus Hesekiel 34. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen. Auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weiden haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Direkt mit uns heute vergleichen kann man wohl nicht, was die Menschen damals zur Zeit des Propheten Hesekiel beschäftigte. Aber so ein paar Parallelen lassen sich vielleicht doch ziehen. Den Hörern der prophetischen Worte damals, vor 2500 Jahren etwa, ging es im Großen und Ganzen relativ gut. Sie hatten ihr passables Auskommen, aber sie waren im fremden Land, aus der eigenen Heimat verschleppt. Sie waren ohne wirkliche Perspektive, wie sich ihr Schicksal noch einmal würde wenden können. In unseren Tagen heute wird viel und gern geredet über die Zeit, über die mögliche Zeit nach den Kriegen, nach den Krisen. Aber so wirklich vermag ja aktuell niemand zu sagen, wann das sein wird. Und vor allen Dingen weiß heute absolut niemand, in welcher gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage wir dann sein werden. Da reichen sich Optimisten wie Pessimisten die Hand, wechseln sich mit ihren Prognosen einander ab oder arbeiten sich an der allseits gescholtenen Ampel ab. Was mag da helfen, dass wir es in den Blick nehmen? Wohl kaum hilft es, sich wie die Kaninchen auf die Schlange zu starren. Unsere Blickrichtung kann demnach nur die sein, die auf dieser Spruchkarte stand. Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Und dieses prophetische Wort aus dem Alten Testament belegt es, was da angekündigt worden ist, das hat unser Gott in Jesus auf unglaubliche Weise wahrgemacht. So spricht Gott der Herr: Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Das ist Ostern, nicht nur das fröhliche Fest und das bunte Frühlingsfest, sondern der Beweis, Gott hat sich aufgemacht, hat sich seiner Herde selbst angenommen. Er hat die Initiative ergriffen, er hat alles investiert, um die, die ihm so viel bedeuten, die erwählt sind vor Anbeginn der Welt, wie Paulus das einmal ausdrückt im Epheserbrief, um die zu suchen und zu retten. Mit anderen Worten, wer Jesus kennt, hat Zukunft, weil Jesus alles dafür eingesetzt hat, sich selbst. Ich empfehle einmal, sich die Zeit zu nehmen, Zeit dafür, die Verben dieses Textes aus dem Hesekielbuch 34 durchzukauen. Das ist erstaunlich zu entdecken, was dieser Hirte alles tut, viel mehr, als wir vorhin schon gehört haben. Er sucht, er errettet, er führt heraus, er sammelt, er weidet auf bester Weide und lässt dort lagern. Er verbindet das Verwundete und stärkt das Schwache. Und in dieser Aufzählung sind noch nicht alle Verben enthalten, die in diesem Text stehen. Erstaunlich, dass Gott sich selbst als der Hirte hier vorstellt. Wir haben es eingangs von Anna gehört. Ich weiß nicht genau, welche Eindrücke wir mit dem Bild eines Hirten verbinden. Häufig sind es ja so anrührende, fast sentimentale Bilder, die wir dabei im Kopf haben. Bilder aus intakter Natur, die einen so anrührenden Umgang des Hirten mit seiner Herde zeigen. Doch das entspricht nicht unbedingt dem biblischen Verständnis des Hirten. Denn es ist auffallend, dass im Alten Testament vor allen Dingen, vom Hirten fast ausschließlich auf Gott selbst angewandt gesprochen wird. In den Völkern rund um Israel wurde der unumschränkte Herrscher, der König, als der Hirte beschrieben. Hirte war also der Titel für den Chef, der alle Vollmachten hatte, dem niemand etwas vorzuschreiben hatte. Der hatte die Macht zu tun und zu lassen, was ihm in den Sinn kam, gerade was er so für seine persönlichen Ziele für angemessen betrachtete. Und der Gott Israels und der Vater Jesu Christi stellt sich hier als Hirte so ganz anders vor, fürsorglich, sich aufopfernd, ganz auf das Wohl seiner Herde bedacht. Der in seinem Namen sein Wesen dem Volk gegenüber bekannt gemacht hat, der kommt und schafft, was der Mensch im tiefsten seiner Existenz braucht. Sicherheit. Sein Name ist ja bekanntlich, ich bin der Ich Bin. Mit diesem Wortspiel stellte sich Gott dem Mose bei dessen Berufung vor. Ein hebräisches Wortspiel ist das, das auch übersetzt werden kann, zum Beispiel, ihr werdet erfahren, was ich kann. Ihr werdet erfahren, dass ich an eurer Seite bin. Das ist der Name des Gottes, der sich ein Volk erwählt hatte, um dadurch der ganzen Welt zu zeigen, das war seine Absicht, wie Leben gelingen kann und wie das Leben sicher ist. Und zu diesem Namen Gottes gehört auch ein Antlitz, ein Gesicht. Und das ist das Gesicht von Jesus. Der selbst ist der gute Hirte, wie er von sich selber sagt, der hier angekündigt ist. Und durch Jesus zeigt uns Gott unübersehbar, ich weiß doch, woran es euch fehlt. Und Jesu Art ist die Art des Dienens. Er dient uns. Das erleben wir jetzt in diesem Gottesdienst. Wir erleben, dass viele Mitarbeiter da sind. Wir haben sie vorhin erwähnt bekommen, die uns dienen, damit dieser Gottesdienst stattfinden kann. Aber zuvörderst steht, dass Gott uns dient. Darum sind wir hier. Und er dient uns an jedem Hauskreisabend, bei jedem Lesen seiner Worte in der Bibel. Und auf diese Weise, wie er uns dient, ob im Gottesdienst, im Hauskreis oder beim persönlichen Bibelstudium, auf diese Weise erreicht er uns dort, wo wir Hilfe brauchen und wo sie zuletzt wirklich nachhaltig greift. Was zum Beispiel würden wir einem, der sich unsicher fühlt, bieten können? Sollten wir ihm 50.000 Euro geben? Würde das ihm nutzen? Mit Geld kann er sich doch keine Sicherheit kaufen. Gerade jetzt nicht. Oder welche tragfähige Perspektive gäbe es für den, der gerade eine niederschmetternde medizinische Diagnose erhalten hat? Bei allem Fortschritt der Medizin, auch Ärzte sind keine Heiler. Eine Gewissheit jedoch, wirklich getragen und fest geborgen zu sein, die muss im Herzen ihre Wurzeln schlagen. Das vermag doch kein Kontostand mir zu geben, das kann die Apparatemedizin mir nicht vermitteln, aber dort in meinem Herzen, da erreicht mich Jesus mit seinem Dienst. Und dort schenkt er seinen Frieden. Dort breitet er sich aus mit seiner Kraft, die das ganze Leben durchdringen kann. Okay, so ein äußerlicher Dienst ist ja auch nicht zu verachten. Der hilft immerhin über die nächste Hürde hinweg, aber wir wissen ja, die übernächste Klippe kommt ganz bestimmt. Das Faszinierende daran, Jesus, der gute Hirte, hat ja ebenso die Kraft und die Macht, äußere Hürden in meinem Leben zu bewältigen, wie mir diesen Frieden im Inneren zu schenken. Dieser Bibelabschnitt malt so deutlich das Bild des Hirten. Er geht dem nach, was sich verirrt hat. Das irgendwo hilflos herumirrt, nicht nur was Schlechtes gegessen hat und keine Orientierung mehr hat. Der Hirte findet es und bringt es dorthin, wo es einen sicheren Ort hat, an den Platz, den Gott selbst ausgesucht und geschenkt hat. Kann ich im Leben da etwas Großartigeres erfahren als dies? Da ist der gute Hirte, dem ich alles, ja wirklich alles bedeute. Der sich darum müht, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, damit ich sicher bin. Und er ist der, der sich selbst ganz in diese Aufgabe hineingibt, ja am Ende selbst aufgibt, damit ich solche Sicherheit empfangen kann. Ich benutze bewusst dieses Wort Sicherheit, das ja eigentlich in der Bibel gar nicht vorkommt. Die Geschichte kennt unzählige engagierte Leute. Klar. Solche, die sich ganz in ihre Sache investiert haben, und das ist beachtenswert und anerkennenswert. Und wir können uns glücklich schätzen, dass sich immer wieder solche finden bei uns, die ihre Verantwortung für das Gemeinwohl sehen, sei es bei der Feuerwehr, beim THW oder sonst wo. Ein besonderer Grund, für sie zu beten. Doch auch solche Helfer oder Ärzte ohne Grenzen, was man alle nennen könnte, kommen an ihre Grenzen. Auch solche engagierten Leute geben schon dann mal auf, spätestens dann, wenn es an das eigene geht. Aber selbst wenn sie weiter dranbleiben würden, das, was der gute Hirte Jesus tat, das ist einzigartig. Denn er gab nicht bloß sein äußeres Leben hin, weil er so zum Äußersten bereit war, sondern er trug all das hinweg, was du und ich in unserem Leben verfuscht hatten. Man muss sich das mal klar machen. Alles, was an Schuld und Last in meiner Vergangenheit da liegt, was ich genötigt wäre, zeitlebens mit mir zu schleppen, weil es dafür schlicht keine Entsorgungsstelle auf der Welt gibt, all das entsorgte er, dadurch, dass er selbst es trug am Kreuz für mich. Und wegen all dieser Schuld von mir musste sich Gott von ihm abwenden, sodass Jesus am Kreuz herausschrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weil Jesus dies auf sich nahm, ist für mich wieder Luft zum Atmen da. Da quetscht mir das Leben nicht länger die Luft ab. Darum gilt, was Jesus selbst einmal sagte: Wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Das meint, wer sich so von Jesus befreit erlebt, der kann nun aufrecht und zuversichtlich seine Tage leben, ganz gleich, wie die äußeren Bedingungen sind. Noch einmal zu dem Text aus Hesekiel. Der Hirte, und ich übersetze, der Hirte Jesus bringt in das Land, das er versprochen hat. Ein Bild für die absolute Geborgenheit und den Frieden, wie ihn Menschen überhaupt nie schaffen könnten. Er wird seine Schafe weiden auf den Bergen, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes, heißt es. Das meint aber doch, dieser Hirte sucht für seine Leute die optimalsten Stellen aus. Sie werden auf guten Weiden lagern und fette Weide haben. Da bleibt ja nichts mehr zu wünschen übrig. Das Schwache will er wieder stark machen, das Gefährdete behüten und umsorgen. Da bleibt mir eigentlich vor lauter Staunen ob solcher Fürsorge nur die Spucke weg. Da bleibt einfach nur, sich das alles gefallen zu lassen. Wer Ostern kennt, der kann nicht verzagen. Wenn ihr nichts behaltet von diesem Gottesdienst, dann behaltet diesen Satz. In der vergangenen Woche war ich auch auf einer Beerdigung. Eine Teilnehmerin unseres Seniorenkreises war verstorben. Ich kannte die Familie und die Angehörigen nicht weiter. Die Angehörigen ließen ein Lied abspielen mit dem Refrain: Nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt. Es wird Zeit zu leben, endlich Zeit zu leben. Soviel ich weiß, gesungen von Reinhard May. Ich habe mir das Lied nochmal angeguckt im Internet, den Text. Es fordert dazu auf: Nutze doch deine Tage jetzt, weil am Ende doch nichts bleibt. Und im Nachgang auch zu dieser Trauerfeier da am vergangenen Mittwoch, ein am Ende nihilistischer Text, der wirklich ohne jede Hoffnung ist. Kann man so leben? Wäre das ein rechter Trost angesichts des Sterbens? Aber dies darf ich gerade darum heute hören. Da ist dieser gute Hirte Jesus, der alle Macht hat seit dem Ostermorgen. Und dem darf ich mich anvertrauen. Dem darf ich mich an die Hand geben. Ganz gleich, was die Nachrichten allgemein oder mir persönlich heute und morgen bringen werden. Die verstorbene Jugendfreundin, von der ich eingangs sprach, saß etwa 3 Wochen vor ihrem Tod noch bei uns zu Hause mit uns beim Abendbrot. Und sie hatte noch viele Pläne für ihren damals in Kürze anstehenden Ruhestand, den sie ja dann nicht mehr erleben durfte. Doch über allem strahlte ihre Zuversicht auf den guten Hirten Jesus. Ich muss sagen, das steckte an, so wie sie da am Tisch saß und erzählte. Und ich meine, mit solcher Zuversicht kann ich wirklich leben. Mit solcher Zuversicht könnten doch auch wir heute verzagende Menschen in unserem Umfeld anstecken. Wir könnten sie infizieren, indem wir sie einladen zu diesem guten Hirten Jesus. Und darum möchte ich schließen mit den Worten aus dem Brief an die Hebräer im Neuen Testament. Gott ist es, der Frieden schenkt. Er hat den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, heraufgeführt aus dem Totenreich. Durch sein Blut hat er den ewigen Bund in Kraft gesetzt. Gott mache euch fähig zu allem Guten, damit ihr tun könnt, was er will. Er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Der regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.